Ich habe noch nie beim Sex ein Witz gemacht.
Ah. Ich habe noch nie?
Nee. Was?
Nein. Dein Ernst?
Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie.
Ich glaube, wir hatten selten einen Gast vor uns, der so viel gelächelt hat.
Yes. Ich mag Podcasts, deswegen.
Das ist gut, wir mögen Podcasts auch. Wir sind tatsächlich heute in einem anderen Studio. Und wir fühlen uns, heute fühlen wir uns ein bisschen, als wären wir die Gästinnen praktisch.
Total. Wir sind hier bei Lukas, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Da kommt nämlich immer was anderes raus, als wenn wir das machen, haben wir festgestellt.
Mhm.
Wie würdest du deinen Beruf bezeichnen?
Boah, ich finde das super, super schwer. Ich würde sagen, also erstmal, hi, ich bin Lukas Klaschinski, ich interessiere mich für Menschen, das ist mein Beruf und das mache ich sowohl auf psychologischer Ebene als Psychologe und gucke mir an, warum verhalten sich Menschen, wie sie das tun. Und das habe ich schon ewig gemacht und mache es auch, glaube ich, für den Rest meines Lebens. Was treibt uns innerlich an? Wie können wir unser Verhalten nachhaltig verändern? Warum regen wir uns über bestimmte Sachen auf? Was triggert mich so richtig hart und warum tut es das? Was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Das interessiert mich, darüber schreibe ich Bücher und dann bin ich halt noch Privatperson und all das teile ich in meinem Podcast. Beste Freundinnen.
Klingt nach einem perfekten Job und irgendwie sehr geil, wenn man das, was man privat mag, auch beruflich macht. Reden Menschen ja auseinandernehmen im Sinne von, was treibt sie an, was sind so die Mechanismen dahinter und es wird, glaube ich, noch spannender, wenn die Portion Sex dazu kommt, denn dieses Mal im Monat haben wir das Thema Vorspiel.
Ganz richtig.
Und selten haben wir Männer bei uns tatsächlich im Podcast,
ja,
die darüber reden wollen.
Ja, das ist das erste Mal.
Okay.
Ich versuche immer unsere Gästinnen irgendwie an uns ranzuführen und ständig sagen wir Männer ab.
Ja?
Ja, die haben keine Lust mit uns zu sprechen. Das ist denen zu intim.
Ja, und ich glaube, manche haben auch Angst, so nicht mehr seriös zu wirken, wenn sie über das reden, was sie so privat machen.
Mhm.
Ich denke mir, ey, am Ende ist es ja eine Sache, die alle machen. Und wenn sie es nicht machen, dann wünschen sie es die meisten Menschen.
Ja.
Und manche haben einfach keinen Bock drauf, das ist auch okay. Aber so sind wir alle entstanden. Wir alle, die hier
ja,
auf der Welt sind, das vergessen wir manchmal. Und wir Menschen und auch viele Primaten machen das auch einfach zum Spaß.
Nicht gut.
Ist ja ein gutes Hobby.
Also es machen ja eigentlich fast alle Menschen. Vielleicht nicht alle, aber
vielleicht auch nicht so oft, wie sie gerne
wollen. Der Papst
wollen.
Nicht, soweit ich weiß.
Vielleicht, ja. Und
also
vielleicht zum Beispiel asexuelle Menschen.
Hast du gesagt.
Ja, vielleicht, man weiß es ja nie, ne?
Ja.
Aber genau, in deinem Podcast, Beste Freundin, da sprecht ihr auch sehr offen darüber.
Mhm.
Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Mhm. Oder du uns.
Wir haben uns eingeladen.
Wir haben uns auch ein bisschen eingeladen, um mit dir über das Thema Vorspiel zu sprechen. Da ist ja auch so ein bisschen das Wort Spiel schon drin. Du hast gerade über Spaß gesprochen, aber viele sehen ja Sex auch als Spiel.
Mhm.
Oder dass man es ein bisschen spielerisch sehen sollte. Jenny findet das Wort ganz furchtbar. Ich finde es dagegen tatsächlich sehr gut, weil es eben so eine Leichtigkeit reinbringt. Und bei Thema Sex ist ja viel schwerer auch manchmal mit drin.
Jenny, warum findest du das furchtbar?
Vom Klang her.
Spiel?
Also ja, ich weiß nicht, irgendwie Vorspiel, das klingt für mich, also ich hab keinen festen Grund, aber es klingt für mich nicht gut. Also ich habe eine Abneigung gegen das Wort an sich, aber es gibt halt irgendwie kein besseres.
Weil das so ein bisschen aus dem BDSM, das ist eine interessante Spielart, sowas.
Ich glaube, das ist so mein Germanistik-Hintergrund, dass ich einfach so kein Gefühl für dieses Wort habe. Also
ja.
Gar nicht so aus den zusammengesetzten Teilen. Ich bin bei euch, dass eine spielerische Komponente bei Sex nicht verkehrt ist. Aber ja.
Der Rest ist Disziplin.
Und Kommunikation. Aber wenn wir schon bei dem Wort sind, was würdest du denn als Vorspiel definieren? Also was gehört für dich zum Vorspiel und was gehört für dich vielleicht zum Sex? Beziehungsweise ab wann ist es Sex für dich?
Ich finde, der Übergang ist viel, viel flüssiger. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ab jetzt ist die Zunge an der Klitoris, jetzt ist es Sex oder ab jetzt ist es Penetrationssex. Klar, das ist Sex, aber irgendwie kann das ja auch mit Dirty Talk wieder zum nächsten Vorspiel dazu beitragen. Das heißt, ich würde sagen, alles ist miteinander verbunden. Was für mich nicht gilt, ist, dass Vorspiel anfängt, wenn man irgendwie sich anders berührt und auf einmal anders küsst. Man kennt das ja, wenn man in einer langen Beziehung ist, dass man weiß, diese Küsse führen zum Sex und diese Küsse sind eigentlich eine Verabschiedung und lass mich mal in Ruhe die Serie gucken. Vorspiel, das sagen ja viele, beginnt so genau nach dem letzten Sex und irgendwie ist da was dran in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie ich meinen Partner, meine Partnerin berühre, was ich auch für die Beziehung tue. Und es muss nicht immer alles Sex sein. Auch ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es so Berührungszeiträume gibt, wo man nicht denkt, so, oh, okay, er befummelt mich so, jetzt will er bestimmt Sex haben, sondern dass man einfach so, wenn man von der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt, in den Arm genommen wird und ruhen kann, ohne dass man denkt, ey, wenn ich hier 5 Sekunden zu lange verharre, dann befinde ich mich gleich irgendwie auf dem Küchentresen und wir müssen bimsen. Das sagen wir immer bei beste Freundinnen. aber es ist schon eine besondere Art, wie man sich berührt, wie man sich schreibt. Ich hatte Ex-Freundinnen, die haben immer auf eine besondere Art geschrieben. Ne? Klar, gab es auch so normale Infos wie, ich habe das Auto Schrott gefahren.
Ich habe das Müll rausgebracht.
Ich bin unverletzt, by the way. Danke, jetzt bin ich beruhigt. Aber irgendwie war da immer so ein Spiel mit drin. Und es hat so eine konstante Anziehung kreiert. Und das gehört für mich zu Vorspiel. Manchmal sind es bestimmte Berührungen, wie man sich auch an den Händen anfasst. Ne? Und es muss nicht immer so der primären und sekundären Geschlechtsorgane sein, wie man sich da anfasst, sondern was macht man? Wie kommt man mit dem anderen in Kontakt? Wie redet man auch? Und das muss nicht Dirty Talk sein, sondern Vorspiel kann auch sein, dass man dem anderen auf einer bestimmten Ebene zuhört, wo er sich noch nicht abgeholt gefühlt hat. Also ich glaube, das ist so mannigfaltig und jeder muss seinen Weg finden. Aber um einen Weg zu finden, ist es immer ganz gut, viele Wege aufzuzeigen und mal Sachen zu probieren. Und das Ding ist, viele Dinge fühlen sich am Anfang super fremd an. Man denkt so, oh Gott, ey, jetzt habe ich hier irgendwie das Outfit an oder jetzt spreche ich das an und das ist mir super unangenehm. Aber es liegt daran, dass sich Dinge unangenehm anfühlen, die wir nicht gewöhnt sind. Ja? Und wenn wir einen ganz natürlichen Umgang von Anfang an damit gefunden hätten, dann wäre das easy peasy. Also ich mache euch ein Beispiel. Für mich ist es nicht so unangenehm, fremde Menschen anzusprechen. Und andere würden sagen, für die ist es ultra unangenehm, ne? So auf der Straße oder so. Aber ich habe einen Opa gehabt, der so zur Apotheke ungefähr 5 Jahre gebraucht hat, weil er mit allen Leuten Schnack gehalten hat. Und ich habe es schon immer gesehen als kleines Kind, so wie läuft das und wie macht er das und wie wirft er den Leuten Spruch zu. Und meine Mutter war genauso. Die hat immer mit allen Leuten irgendwie geredet. Man stand mit ihr in der Schlange bei der Kasse. Und auf einmal hat sich so ein Talk entwickelt mit dem, der ganz vorne stand und hinter ihr. Und alle waren so in Kommunikation. Und darum ist es für mich nicht so unangenehm, weil ich das von vornherein gelernt habe, dass es auch was Gutes bedeutet, so mit allen zu reden. Und genauso ist es mit dem Vorspiel. Wenn wir die Sachen erstmal machen und ein bisschen einschleifen, merken wir, fühlt sich gar nicht so schäbig an wie am Anfang.
Ich hatte gerade einen Gedanken, als du das beschrieben hast und habe mich gefragt, ob Vorspiel so ein bisschen der Kleber ist, der quasi diese sexuelle Anziehung innerhalb einer Partnerschaft so ein bisschen, also das so zusammenhält und dafür sorgt, dass es immer diese sexuelle Anziehung bleibt. Denn gerade, wie du sagst, lange Beziehung, man pendelt sich ein, man ist sehr im Alltag, man weiß aber trotzdem, so bestimmte Berührungen sollen zu Sex führen, weil wir uns einfach kennen. Aber ich habe so das Gefühl, dass Vorspiel so ein bisschen diese aufregende Komponente sein kann, die das Ganze so am Laufen hält.
Und die Spannung hält, so ein bisschen die Flamme am Lodern lässt. Vielleicht ist aber auch Vorspiel irgendwie Übung, weil du ja auch gerade meintest, es ist was, was man irgendwie vielleicht schon kennt oder vielleicht auch lernen muss mit dem anderen Partner. Weil, ja, ich glaube, Vorspiel ist gleich Nachspiel auch ein bisschen und führt das alles ein bisschen zusammen. Wie du schon sagst, der Kleber. Ich habe auch mal einen Artikel darüber gelesen, dass wenn, das war jetzt sehr klischeehaft, Mann, Frau, wenn der Mann nach Hause kommt und Sex möchte und nicht versteht, dass die Frau, die zu Hause geblieben ist, keinen Sex möchte, aber daran hängt eigentlich, dass sie die ganze Care-Arbeit gemacht hat, dass sie den ganzen Haushalt geschmissen hat, sich um die Kinder gekümmert hat, das Essen gekocht hat und dann kommt der Mann nach Hause und ist so, so, du hast ja heute den ganzen Tag nichts gemacht, let's go. Und dabei hätte sie vielleicht ein bisschen mehr drumherum gebraucht. So, um das einzuleiten.
Aber Entspannung ist doch gut, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat.
Aber ich glaube, nicht für alle ist Sex Entspannung.
Das war ein Witz. Also, ich glaube, und das ist auch in Studien und Umfragen belegt, manche Menschen bauen Stress ab über Sex und andere Menschen brauchen erstmal eine emotionale Verbindung und wollen gehört werden. Und über diese Verbindung können sie dann Sex haben. Das heißt, eigentlich intensiviert sich das, was sie davor schon hatten. Und das beschreibt auch Vorspiel ganz gut. Ne? Für manche Menschen ist Stress Vorspiel im eigenen System und die denken sich, oh, ich hatte einen richtig stressigen Tag, jetzt muss ich das mal abreagieren. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, eigentlich brauche ich ein, hey, wie war denn dein Tag und was hat dich heute beschäftigt? und war irgendwas, was du nicht so richtig gut verarbeiten konntest und das sich anzuhören und dann noch tiefer in die Verbindung zu gehen und das über Sex. Das ist bei jedem unterschiedlich und auch nicht immer gleich, ne? Mhm. Also ich habe auch nicht immer Bock auf diesen, wie geht's mir denn, ich bin so traurig, nehme mich in den Arm und jetzt haben wir Sex. Sondern es darf beide Sachen geben, ne?
Ja.
Aber dafür ein Gehör zu haben und das bei seinem Partner erkennen zu können, also die Gefühle, die da aufkommen und diese lesen zu können und dann zu verarbeiten für sich und nicht immer nur bei sich zu sein und zu sagen, oh, ich hatte heute einen richtig stressigen Tag, das muss ich erst mal abreagieren und ich muss mich mal selber betäuben, weil Männer, nachdem sie zum Samenerguss gekommen sind, also nachdem sie gekommen sind, werden ja in der Tendenz eher müde.
Mhm. Und Frauen wollen
kriegen Energie.
Und viele Frauen haben mir erzählt, dass sie eher energiegeladener sind, ne? Und da gibt es halt eben auch einigen Unterschiede. Und das zu wissen und damit umzugehen, ist auch ganz, ganz wichtig, um das einzubauen.
Ich glaube, zusammenfassend ist es wirklich so, dass man manchmal Sex hat, um zu entspannen und manchmal entspannt sein muss, um Sex zu haben.
Ja.
Und das kann sich, das hat eigentlich, also wahrscheinlich vielleicht was mit hormonellen Sachen zu tun. Deswegen vielleicht auch Unterschiede bei Mann und Frau, aber ich glaube, insgesamt ist es, glaube ich, auch super situations- und personenabhängig.
Ja, mich interessiert einfach, du hast gesagt, man muss halt die andere Person lesen können und das irgendwie gut verstehen können, was die Person gerade braucht. Hast du Tipps dafür, dass man das in einer Beziehung, dass man gut reinstartet?
Wie oft gucken wir eigentlich den anderen richtig an und sind in dem Moment und sind nicht irgendwie schon in Gedanken bei, was essen wir heute Abend und dann gucken wir diese eine Serie noch, streamen die und dann muss ich ins Bett, weil nächsten Morgen steht irgendein Termin an. Wie oft sind wir in dem Moment und gucken unseren Partner, unsere Partnerin genau an, lesen die Gesichtszüge und können daraus lesen, auch aus der ganzen Körpersprache, in welchem Gefühl ist derjenige gerade. Und ich frage mal nach dann, wie fühlst du dich gerade? Was geht gerade in dir vor zum Beispiel? Muss auch nicht immer passieren, weil es stresst auch manchmal. Mhm. Aber diese kleinen Nuancen nicht zu verpassen, das hilft, dass man sich aufeinander einschwingt. Und was gibt es Geileres, als wenn man sich gesehen fühlt von seinem Partner, von seiner Partnerin im Gefühl, was man hat? Mhm. Ja, das ist ja letzten Endes Verbindung, ne? Und das wünschen sich ganz viele. Und das kreieren viele Menschen nicht. Auch bei sich selber, ne? Ich kann nur so gut beim anderen die Gefühle lesen, wie ich das bei mir selber auch kann. Also wenn ich mich selber höre in meiner Scham, in meiner Wut, in meiner Traurigkeit, in meiner Freude und das bei mir selber merke und damit umgehen kann, dann kann ich das auch bei anderen Menschen, weil wir alle Spiegelneurone haben. Und ich glaube, da braucht es mehr Achtsamkeit zum einen, ne? Weil das ist das Erste. Und dann aber auch Akzeptanz, was da gerade passiert. Also nicht eine Verantwortungsübernahme, wenn ich eine total gestresste Freundin habe, die bei der Arbeit war, ne, und einen richtigen krassen Scheißtag hatte, dass ich mich dann verantwortlich fühle für ihre Gefühle und trotzdem kann ich einen Hafen herstellen und sagen, hey, ich kann total verstehen, wie du dich gerade fühlst, hey, was brauchst du gerade? Oder gar nicht reden und sie in den Arm nehmen oder was es auch immer braucht. Ne?
Mhm.
Der Fehler, der ganz häufig passiert und das erlebe ich bei Männern, dass sie die Gefühle der Partnerin nicht so richtig aushalten, die durchlebt und dann die verändern wollen, indem sie einen guten Ratschlag geben. So, du hättest da mal dem Kollegen sagen müssen, dass das deine Idee war oder was auch immer. Ne? Und was passiert? Die Partnerin denkt sich so, oh ey, ich komme nach diesem Tag nach Hause, hatte eh schon einen Scheißtag und dann gibt es noch jemanden zu Hause, so einen Eumel, der mir gute Ratschläge gibt, also mich wieder nicht versteht. Und ich glaube, diese Verantwortungsübernahme und trotzdem da sein, das ist ein großer Part, der Vorspiel auf jeden Fall erleichtert.
Ich glaube, bei sowas kann man auch mit Kommunikation gut arbeiten. In meiner Beziehung machen wir das mittlerweile so, dass wir fragen, brauchst du gerade einen Lösungsansatz oder brauchst du gerade einfach Unterstützung? Und dadurch kann man genau diese Situation vermeiden, dass man am Ende denkt, ja, ich habe schon über Lösungen nachgedacht, danke. Ich brauche jetzt nicht noch deine Lösung. Ich brauche vielleicht einfach eine Umarmung oder so. Mhm. Das heißt ja, die PartnerInnen zu lesen, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und ich glaube auch, du hast von Gefühlen aushalten gesprochen, aber ich glaube auch Momente auszuhalten und nicht eben im nächsten Schritt schon zu sein. Ich glaube, in unserer Gesellschaft allgemein sind wir, ja, wir kommen von der Arbeit nach Hause, dann denken wir über das Abendessen nach und dann denken wir drüber nach, wann wir morgen eigentlich aufstehen müssen und wann wir morgen dann eigentlich auch zum nächsten Termin müssen, anstatt einfach auch mal mit dem oder der Partnerin auch mal vielleicht einfach mal in die Augen zu schauen. Ich schaue jetzt einfach mal Jenny ganz tief in die Augen und so ein bisschen sich wirklich zu sehen und auch Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mich vielleicht auch mal kurz zusammenreißen und sagen, wir kreieren jetzt mal diesen Moment.
Ich glaube halt, dass so ein Alltag echt ein Sexkiller sein kann. Sexkiller und Vorspielkiller. Also, dass du, wie du schon sagst, man ist so in diesem krassen Tagesablauf drin, dass man gar nicht den Moment zulässt, überhaupt Lust zu haben. Sei es jetzt irgendwie auf ein ausgedehntes Vorspiel oder Sex oder was auch immer. Aber man hat so diese Schritte im Kopf und lässt es gar nicht zu fühlen, was man gerade braucht. Und ich könnte mir vorstellen, also bei mir ist es so, dass das oft der Grund ist, weshalb mein Freund keinen Sex haben möchte. Und das ist so eine Spirale, aus der man echt schwer rauskommt. Tatsächlich. Also wenn ich von mir spreche.
Denkt ihr, dass es helfen würde, wirklich sich so Sex-Dates auszumachen in langjährigen Beziehungen? Also wirklich, dass man sagt, hey, ja. Donnerstag, 19.45 Uhr, it's sexy time.
Ja, voll.
Ja, also raten auch viele Sexualtherapeuten, ne, zu sagen, man bringt da wieder eine Routine rein, weil das bringt den Hormonkreislauf ja auch wieder in Gang. Sport ist auch was ganz, ganz wichtig ist, wenn man sagt, man möchte mehr Sex haben, weil es gibt auch bestimmte Übungen, die den Hormonhaushalt fördern. Männer kennen das vielleicht, wenn sie viel squatten, also was für die Arschmuskulatur tun.
Oh, wirklich? Dass ist der, es so?
Dass die Testosteronproduktion angeregt wird und wir häufig dann mehr Lust haben auf Sex. Also bestimmte Kraftsportarten, wenn ihr das dann demjenigen raten wollt.
Erzähl mir mehr. Ich bin gerade ganz
Wie ist das denn bei Frauen?
Nee, warte, wir müssen noch mal kurz auf das Männerthema bleiben.
Auch da, je mehr wir mit unserem Körper und physisch aktiv sind, desto besser ist das. Aber Leistungssport kann dann ab einem bestimmten Stresslevel auch wieder hinderlich sein.
Rückläufig sein, ja.
Ja. Also auch da Maß halten und gucken, auch immer wieder in sich reinhören und checken, was ist gut für mich, was ist irgendwie ein Abtörner. Was auch Studien zeigen, ist, dass wenn man Erlebnisse getrennt hatte, und vielleicht kennt ihr das, ne, wenn der andere irgendwie auf einer Reise war und sehr viel erlebt hat und dann zurückkommt, ist irgendwie, denkt man so, okay, ich habe wieder richtig Bock. Und dann dieser Wiederkommensex, wenn jemand irgendwie länger nicht da war. Ne, das ist auch was Hormonelles, was da angestoßen wird und auch ein Erlebnis, was der andere mitbringt. Das heißt, man lernt den anderen durch die neue Erfahrung, die er gemacht hat, nochmal neu kennen. Weil da gibt es einen neuen Teil, den man noch nicht kennt. Und wenn jemand neu ist, dann kennt man das ja von sich, dass man eh voll geil auf den ist. Ne? Und je bekannter der andere ist, desto sicherer ist er auch. Und das heißt, da sagen auch unsere Hormone, auch vor allem unser Dopamin, hey, der ist mir sicher, da brauche ich nicht mehr so viel mich anstrengen und nicht mehr so viel ausschütten. Das heißt, wenn man diese Momente kreieren kann, und das kann man ja nicht nur, wenn man irgendwie einmal die Woche irgendwie auf Dienstreise ist oder was auch immer macht, sondern jeder hat für sich seine Erlebnisse, aber umgekehrt braucht man auch immer wieder neue Erfahrungen zusammen. Das heißt, raus aus den Routinen ist auch wichtig. Und trotzdem, glaube ich, ist so eine gewisse Akzeptanz auch da notwendig, dass, hey, wenn man in einer 10-, 15-jährigen, 5-jährigen Beziehung ist, ist es ganz normal, dass man nicht mehr so viel Sex hat wie in den ersten 6, 12, 18 Monaten.
Ja. Ist ja auch time-consuming. Also wenn man auf diesem Hormon-High ist, ganz am Anfang, also wie viel Zeit man für diese Dinge verschwendet, da kommt ja manchmal
verschwendet?
Die...
Verschwendet?
Verschwendet? Also sorry.
Was willst du denn sonst Sinnvolleres machen?
Verbraucht. Also irgendwann muss man sich ja auch mal wieder auf die Arbeit konzentrieren.
Was ist mit dir los?
Verschwendet.
Vielleicht muss man dann, vielleicht ist dann auch die Lösung, nicht nur Sex-Dates zu haben, sondern auch wirklich Dates wieder. Also sich zu daten weiterhin. Und vielleicht auch mal, wir hatten mal ein Gespräch mit Leon Winscheid und der hatte auch ein Buch geschrieben und darum ging es auch um das Gefühl der Liebe. Und er meinte auch, dass man vielleicht mal getrennt zum Date geht. Also dass man sich beim Restaurant zum Beispiel trifft. Und ich glaube, das ist schon auch was, weil dann vielleicht ist man auch ein bisschen wieder aufgeregt, den oder die Partnerin zu sehen.
Ja, Jürgen Vogel meinte mal, das Geheimnis seiner über Jahrzehnte andauernden Beziehung, jetzt habe ich den letzten Stand nicht, ob er mit der immer noch zusammen ist, ist, dass sie getrennte Wohnungen haben. Ne? Das heißt, sie daten sich auch immer wieder. Das heißt, da kommt diese Routine nicht rein. Für mich wäre das jetzt persönlich nichts, weil ich auch schon Bock habe irgendwie so auf den normalen Alltag. Und das muss dann jeder für sich entscheiden, dass er sagt so, ich brauche das Prickeln und die Anspannung und das Neue so sehr, dass ich all diese Maßnahmen durchziehe. Da ist jeder unterschiedlich, ne? Und man kann das ja auch mal ausprobieren, auch wenn man in einer Partnerschaft ist. Hey, wir wohnen jetzt seit 5 Jahren zusammen, lass mal wieder 5 Jahre auseinanderleben.
Das wäre direkt eine krasse Spanne dann so.
Und versuch mal eine Wohnung zu finden.
Ja, genau. Das
wahrscheinlich Berlin erst
Wohnung
mal 5 Jahre.
Berlin, ja, genau.
Ja. Ja, ich kenne das schon auch. Ich meine, ich und meine Partnerin, wir hängen schon sehr aneinander. Also wir sind wirklich so, am liebsten möchte ich keine Minute ohne sie.
Wirklich?
Ja, schon. Aber zum Beispiel gerade ist sie tatsächlich auf Geschäftsreise. Und es ist auch irgendwie auch mal ganz schön.
Lukas' Szenario kommt gerade, ja, wird gerade Realität.
Sie slidet dann schon zur Tür rein.
Wir haben jetzt viel über Beziehungen gesprochen, aber wir haben ja auch ganz viele Singles da draußen. Mhm. Und wenn ich richtig in Erinnerung habe, bist du ja auch Single. Mhm. Wie ist es denn, oder vielleicht hast du das ja auch noch in Erinnerung, ich habe das auf jeden Fall noch in Erinnerung, wie da das Vorspiel mit 9 Personen stattfindet, weil das ist ja auch irgendwie manchmal eine Hürde. Was darf man machen, was darf man nicht machen? Konsens, viel Kommunikation, mag die Person das, traue ich mich jetzt, geht das schon? So, wie, auf was kommt es denn da beim Vorspiel an? Was würdet ihr sagen?
Für mich ist es auch da wieder, auf sich zu achten und auf die andere Person. Das heißt, versuchen im Moment zu sein. Und häufig, wenn man eine neue Person trifft, ist es ja auch unangenehm in manchen Momenten. Ne? Mhm. So das erste Mal so Klamotten fallen zu lassen, das erste Mal die andere Person zu berühren, das erste Mal jemanden zu küssen, ist aufregend, aber unangenehm zugleich. Also es kann beides sein. Mhm. Und was wir tun in Stressmomenten, weil das ist ja Stress für unser System, ist, ins Schema F zu verfallen. Dass wir Dinge machen, wie wir sie immer machen, weil das gibt uns dann Sicherheit. Das heißt, wir tendieren dazu, ein Vorspiel zu machen, was wir schon in unserer Beziehung gelernt haben und was wir dann einfach nur die Rutsche der Gewohnheit runterrutschen und merken, aha, okay, passt das eigentlich zu der Person, mit der ich gerade bin? Und das zu überprüfen, das heißt, auch gerade beim Vorspiel immer wieder seinem Gefühl der Scham zu begegnen und zu wissen, das kommt auf und das ist auch eben dabei. Und das vielleicht auch anzusprechen, ne? Also das ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne, das ist nur die Bewertung, die wir davon haben. Hey, ich merke, irgendwie ist mir das gerade schon ein bisschen unangenehm und dann entsteht schon wieder eine Lockerheit. Ich glaube, das ist wichtig und für mich ist es auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren, weil jeder Mensch ist anders. Mhm. Es ist krass zu sehen, wie unterschiedlich jede Frau ist, worauf auch jede Frau anders steht und was ich auch für neue Präferenzen mit einer Frau entwickle, ne? Jeder hat ja so seine sexuellen Präferenzen, wo auch immer die herkommen. Manchmal sind die genetisch, manchmal durch das, was wir gelernt haben, manchmal durch erste Beziehungserfahrungen. Also ich habe da viele Schauergeschichten gesammelt, die kann ich mal auspacken, wenn ihr möchtet.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob die dann rausgeschnitten werden müssen.
Bei uns wird nichts rausgeschnitten.
Okay. Ich hatte mal beruflich mit einer Domina zu tun, die hat auch so Kaviar-Spiele gemacht mit ihren Kundinnen. Und dann habe ich sie in ihrem Zentrum für ein Interview besucht. In ihrem Domina-Zentrum. Da gab es so einen kompletten Kaviarraum und da gab es so bestimmtes Klientel, was darauf stand.
Vielleicht an die Menschen da draußen möchtest du einmal Kaviars erklären,
Brot,
was das ist.
KK. Und da war so ein bisschen die Frage, warum stehen die da drauf? Und die hat häufig mit den Klienten dann auch Gespräche geführt und manche haben sehr traumatisierende Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht und haben sie eigentlich in ihrem Sex Spiel wiederholt. Das ist nicht immer der Fall, ne? Das ist jetzt.
Aber traumatische Erfahrungen mit Code dann praktisch.
Ja, zum Beispiel, dass die ersten Bezugspersonen sehr überfordert waren mit dem Kind und die Codewindel denen ins Gesicht gedrückt haben.
Ah.
Crazy, ne? Das ist ein bisschen unerotisch beim Thema Vorspiel.
Und der Sex oder dieses Spiel mit der Domina ist dann quasi so ein Mechanismus, um davon loszukommen oder das positiver zu konnotieren oder als Form von so Wiederholung? Diesen Moment.
Da gibt es ganz viele Mechanismen, die da reingreifen. Ne? Und wir alle haben diese Mechanismen vielleicht nicht in so extremer Form. Also vielleicht kennt ihr das, dass man sich häufig Partner sucht, die ähnlich sind zu den ersten Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben. Ne? Dass man,
oder zu seinen Eltern zum Beispiel auch.
Ja, das sind ja meistens die ersten Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben.
Ja.
Und genau, können auch Geschwister sein. Also wir unterschätzen häufig den Einfluss von Geschwistern. Habt ihr Geschwister?
Ich nicht.
Okay. Wenn wir zum Beispiel Eltern hatten, die wenig aufmerksam waren, emotional abwesend, dann kann es sein, dass wir in der Tendenz uns einen Partner suchen, der genau das auch hat. Weil wir das schon kennen auf der einen Seite und das ist mit unserem Gefühl von zu Hause verbunden. Aha, das kenne ich, das ist mir vertraut und vertraut sein heißt immer auch Sicherheit. Und unser System will Sicherheit, weil wir da unsere Wege schon kennen. Da weiß ich wenigstens, wie ich so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen kann. Das ist gewohnt, hier fühle ich mich wohl. Wie so eine Kaulquappe, die in so einem ganz kleinen Tümpel geboren wurde und trotzdem zu diesem Tümpel geht, der manchmal austrocknet, weil sie da drin geboren ist. Ne?
Mhm.
Also auch dieses Gefühl von Heimat, was man seiner Stadt gegenüber kennt. Ne? Mhm. Berlin ist in ganz vielen Bereichen ein dreckiges Loch. Das muss man einfach sagen. Es ist wie so eine Heroinspritze, die irgendwo hingedonnert wurde.
Mhm.
Und trotzdem fühle ich mich hier zu Hause. Ich bin hier geboren und ich kenne die Gerüche in den Straßen und ich kenne natürlich auch viele schöne Ecken und weiß einfach, das ist so das, wo ich mich zurechtfinde. Hier kenne ich meine Wege und ähnlich ist es mit unserem psychischen System. Und die andere Komponente ist, dass wir auch häufig versuchen, etwas aufzulösen. Wenn wir eben erfahren haben, dass wir wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, dann sagt uns das ja eigentlich, ey, du bist gar nicht so viel wert. Und wenn wir dann unseren neuen Partner davon überzeugen können, hey, wenn der mich wirklich liebt, dann beweist er mir, dass ich doch was wert bin. Und dann wollen wir das auflösen. Häufig klappt das in dieser Runde nicht, weil wir uns dann Partner suchen, wo wir eigentlich das Muster verstärken und eben nicht überschreiben oder ein neues Muster kreieren. Das ist ziemlich vorspielig, der Talk hier.
Das heißt, was du auch sagst, ist, dass selbst wenn man negative erste Beziehungssituationen bekommen hat als Kind, dann gibt auch das Gefühl von Heimat. Wie jetzt zum Beispiel mit der Windel im Gesicht.
Ja, weil du dann weißt, wie du dich verhältst. Also es ist nichts Überraschendes. Es ist einfach so eine Situation, kenne ich. Ich habe meine Mechanismen, damit umzugehen und Punkt. Also so habe ich dich jetzt verstanden.
Genau. Und hey, wir können hier keine Absolutismen aufstellen. Ne? Bei manchen gibt es auch ganz krasse Aversionen, dass sie dann Phobien entwickeln und bestimmte Sachen meiden. Also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie es gibt so einen Sandkasten und bei jedem formt sich der Sand dann anders und das Bild, was wir dann später sehen, ist ein Stück weit anders. Aber wir können Tendenzen in der Psychologie ausmachen. Wir können aber nie sagen, hey, weil du eine Kotwindel ins Gesicht bekommen hast, bist du dann später der auf Kaviar-Partys auf den Tischen tanzt. Also das geht nicht.
Jenny, was würdest du denn sagen? Dein Freund, ist der deinen Eltern ähnlich oder anderen Beziehungspersonen aus deiner Vergangenheit?
Oh wow.
Weil ich kann schon mal anfangen. Meine Freundin ist tatsächlich, also wie oft ich am Tag sage, oh mein Gott, du bist wie mein Vater. Also es ist wirklich unglaublich.
Wirklich?
Ja, 100%. Auch, also selbst wie sie manchmal steht oder wie sie irgendwie Sachen so sagt oder so. Und dann denke ich mir so, ach, unglaublich. Als ob eigentlich sie das Kind wäre und ich nicht.
Nee, das kann ich.
Das
war das verbotene Liebe, ne?
Vicky, ich muss dir was erzählen. Wir haben noch ein uneheliches Kind.
Ja, wirklich. Also die passt besser in meine Familie als ich, denke ich manchmal.
Ist doch cool, praktisch.
Ja, und das Lustige ist auch, dass ich sehr gut in ihre Familie reinpasse. Und sie da auch das
Gefühl,
dass
ich da
du gehst auch wie mein Vater. Ja. So ein paar Sachen, die man so gar nicht so gerne... Wie fasst sie das denn auf, wenn... Du, Vicky, deiner Freundin sagst, ey, du bist wie mein Vater. Du gehst also, wie er, du lachst wie er, du riechst
aber
wie er.
Aber kennt ihr nicht so Menschen, die eh schon so ein bisschen so, wie so ein Dad sind? Also so Menschen, die so mit der Fernbedienung vorm Fernseher stehen, während man was schaut so und so rumzappen auf so eine bestimmte Art und Weise. Oder die so auf den Schenkel hauen und sagen, so.
Ja.
Oder so.
Oder einmal diesen Sicherheitsgurt um den Koffer haben, der eh niemals aufgehen würde.
Ja, oder ihr Handy irgendwie so, die stellen das dann so im Flugzeug auf diesen Tisch, stellen die dann so schräg und dann stellen sie noch was drunter, damit es perfekt steht. Oder sie springen direkt auf, wenn es heißt, so, wir sind gelandet. Also wisst ihr, solche Sachen.
Mhm.
Ich mag das aber auch. Also,
ich liebe das auch, wenn die Leute sofort aufspringen, wenn das Flugzeug gelandet ist.
Nein, aber es ist irgendwie süß. Ich finde es irgendwie süß. Ich weiß auch nicht, wie
ich kann da voll gar nicht zu relaten. Gerade
wirklich?
Also es ist so, dass ich so denke, diese Gedanken habe ich nie in meinem Alltag. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, also.
Beides legitim.
Also ich hatte damals, als ich noch ein Dating-Profil hatte, gab es die Frage...
Ich suche meinen Vater?
Nein. Es gab die Frage, womit bekommt man mich auch so beim Humor? Und dann habe ich so gesagt, so Dad-Jokes. So wenn man irgendwie so ist, wenn man auch so, man steht irgendwie vorm Fenster und man hat so ein bisschen auch die Hände hinterm Rücken und schaut so raus. Ich finde das irgendwie finde ich das cute. Manche Leute haben das leider falsch verstanden und haben mir dann so Witze über Väter geschickt. Also so, zwei Väter laufen über die Straße. Und dann war ich so, das meine ich jetzt tatsächlich nicht. Aber naja, egal, zurück zur Frage. Als meine Freundin meinen Vater kennengelernt hat, hat sie gesagt, ja, das sieht sie sogar selber. Und die mögen sich sehr gerne. Also es ist einfach sehr ähnlich von dem, was ich halt schon kenne.
Cool. Aber mit Humor kriegt man mich auch. Der Vater von einer Ex-Freundin von mir hat am Anfang, als wir unser erstes Treffen hatten, so einen richtig bösen Witz gemacht über so eine Katze, die er aus Versehen totgefahren hat. Also wirklich. Ganz,
er hat wirklich die Katze totgefahren?
Ja, aus Versehen. Ne? Die waren in Ungarn unterwegs und eine Katze hat die andere so verfolgt. Ne?
Mhm.
Und die erste hat überlebt, die verfolgt wurde und er hat den Verfolger mit dem Auto abgeschüttelt. Also richtig böse. Ist ganz schlimm. Und dann hat er die überfahren aus Versehen, weil er nicht mehr ausweichen konnte. Und dann hat die sich nochmal aufgebäumt, als er sie überfahren hatte und er hat gesagt, dass sie nach dem Nummernschild geguckt hatte. Dabei hat der Wind sie einfach so hochgerissen.
Ja, aber weißt du, damit hätte man mich auch bekommen.
Und er hat halt diese Geschichte erzählt und ich so, das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Aber ich musste mir immer wieder vorstellen, wenn dieser Wind vom Auto die Katze hochreißt und es so im Rückspiegel aussieht, als ob sie nochmal nach dem Nummernschild guckt.
Ja. Ey, das war ein guter Einstand, oder? Danach war irgendwie das Eis gebrochen und alles war super entspannt.
Ich habe leider so Witze auch mit meinem Kumpel, wenn wir die machen. Ich kriege teilweise Bauchkrämpfe und muss anfangen zu heulen. Ich hatte schon mal, dass ich so krass angefangen habe zu heulen beim Lachen, dass ich dachte, ich blute aus den Augen. Und dann muss ich mich wegrobben, damit ich aus der Situation komme, weil ich dann fast in Panik komme, weil ich dann weiß, Kalkofe, der hat manchmal auch so Sketches, das war früher auf jeden Fall so, wo ich so krass lachen musste, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte und ich musste ihn dann immer abschalten und manchmal konnte ich ihn nicht mit der Hand abschalten, sondern mit dem Ellbogen, weil ich nicht mehr rankam.
Aber ich kenne es auch, wenn man so stark lacht, dass man sich so denkt, ist auch gerade ein Workout. Ist ein Workout für die Apps.
Auf alle Fälle.
Aber zurück zu meiner Frage, Jenny, dein Freund, ist er ähnlich zu... Okay.
Gar nicht.
Nee, überhaupt, also...
Noch nicht mal optisch.
Nee.
Papa.
Aber gar nicht optisch, auch nicht vom Verhalten her. Also mein Vater ist ein sehr dominanter Mensch, der gerne Macht hat, das aber nicht bestätigen würde. Und mein Freund ist das Gegenteil, der ist der genügsamste, chilligste Mensch, was natürlich auch negative Sachen mit sich bringt, weil er einfach keine Initiative so wirklich zeigt, aber er ist nicht wie mein Vater.
Bist du dann die Person, die dominant
ist? Du meinst, ich bin mein Vater?
Vater
nein, das würde ich auch nicht sagen.
Okay.
Therapiestunden haben schon geholfen, das sehr nicht gut zu sein.
Würdest
sehr,
du dann sagen, gut. Du bist eher ein bisschen auf der überangepassten Skala, dass du sehr auf den Bedürfnissen
nicht
angepasst?
Da kommt der Psychologe jetzt hier.
Nicht mehr, also du beschreibst quasi meine letzte Beziehung, da war mein Ex-Freund so wie mein Vater und ich habe sehr so nach dieser Aufmerksamkeit gesucht und versucht, so alles
richtig
zu erfüllen,
zu
mich komplett zurückzunehmen, mich anzupassen jeder Situation und so quasi die perfekte Freundin zu sein, hey, ich will nicht zu viel, ich bin hier, wenn du mich brauchst, aber mach ruhig so, das war ich, das bin ich jetzt zum Glück nicht mehr, aber ich kenne das sehr.
Aber das zeigt auch ziemlich gut, ne, dass du das Beziehungsverhalten in der Familie gelernt hast und dann durch Therapie und durch Reflexion geguckt hast, was bist wirklich du, was entspricht dir und dann es geschafft hast, eine andere Beziehung einzugehen, die wieder mit neuen Problemen einhergeht.
Du sagst es, das würde ich so unterschreiben, aber ja, ich meine, zumindest habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich anpassen oder verändern. Also ich kann so sein, wie ich bin und ich kann meine Bedürfnisse äußern. Das heißt natürlich nicht, dass sie erfüllt werden, so wie ich das gerne hätte. Aber es ist eine komplett andere Dynamik.
Und ich glaube auch nicht, dass das uns in der Beziehung immer gut tut, wenn alle Bedürfnisse immer und immer erfüllt werden. Ne? Aber es erzeugt auf jeden Fall Polarität in der Partnerschaft, wenn man so sein kann, wie man ist. Ne? Wenn man das so auch sagen kann. Und wenn man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, sich verstellen zu müssen. Weil wenn man sich verstellt, ist man nie bei seinen eigenen Bedürfnissen. Und der Partner sieht einen auch nicht, weil man ihn auch nicht sehen kann, weil der andere sich unsichtbar macht. Und das ist ja auch das Krasse. Ne? Man ist ja nie wirklich mit dem Menschen zusammen, sondern nur mit der gespielten Version, die glaubt sein zu müssen, um zu gefallen.
Ja. Das war ich zum Beispiel auch in meiner ersten Beziehung. Da hat mein Ex-Freund damals noch zu mir irgendwann mal gesagt, du bist gar nicht lustig. Und ich halte mich selber für eine lustige Person. Und dann auch so in Momenten, wo ich dann irgendwie so ich selbst war, so, hey, du bist so komisch gerade irgendwie. Und dann habe ich irgendwie am Ende gemerkt, krass, ich glaube, ich habe mich irgendwie drei Jahre lang verstellt. Erschreckend.
Mhm. Aber gut, das zu erkennen.
Mhm.
Und was dagegen zu tun?
Nochmal kurz zurück zum Vorspiel. wir hatten ja eigentlich das Thema Vorspiel zweier Fremder, die zusammenkommen wollen.
Ja.
Was ich irgendwie immer ganz sweet finde, ist, wenn man es auch so ein bisschen so sieht, als ob beide einfach auch gar keinen Plan haben. Und dann entsteht so eine Situation, wo man auch so ein bisschen peinlich berührt lacht. Auch irgendwie, du hast es als unangenehm bezeichnet. Ich würde eher sagen...
Auflockernd.
Ja, es ist schon so ein bisschen so, als ob man so 14 Jahre alt ist und nochmal so alles zum ersten Mal macht. Und es ist aber eigentlich voll schön. Und auch schön, dass beide das vielleicht auch, wenn sie es können, auch so ein bisschen zeigen können. Weil eigentlich ist es ja meistens nicht so wie im Film, dass man dann aufeinander zu rennen
und alles passt.
Und dann ist Schnitt und dann fallen beide ins Kissen. So ist es ja nicht.
Ja, ja.
Und eigentlich ist es ja auch cute, wenn man so ein bisschen Sachen falsch macht, drüber lachen kann, Leichtigkeit reinbringt. So. Und diese unangenehme Situation eigentlich zu so einer lustigen und schönen und verspielten Situation macht. Da sind wir wieder beim Spiel.
Na, ist so ein Eisbrecher wie mit der toten Katze, finde ich. Also, es passt.
Erstmal ein Dad-Joke.
Ja. Kurz vorm Sex?
Nein, als Vorspiel.
Ach so, als Vorspiel.
Ja, also ich fand es gut zu sagen, man lernt die Person ja wirklich das erste Mal kennen und man kann auch zusammen Sachen ausprobieren und auch fragen, worauf stehst du? Das ist das eine. Das Ganze als Spiel zu sehen, finde ich auch wichtig, Leichtigkeit reinzubringen und vielleicht auch das Date ein bisschen als Spiel zu sehen. Ich habe mal eine Sache beobachtet, die fand ich super, super witzig. Da haben sich die Datingpartner gegenseitig die Augen verbunden und haben sich so eine Stunde, ich weiß nicht, eben hat wahnsinnig lang gewirkt, ne, so durch die Stadt geführt. Also, dass die eine Person mit geschlossenen Augen und mit einer Binde umhergelaufen ist und die andere Person gesagt hat, ey, hier musst du anhalten, hier kommt die Straße.
Das hast du miterlebt, weil du quasi das
gerade
vorbeigelaufen.
Genau, ich habe es gesehen.
Okay.
Und ich denke, die haben später gewechselt. Ich habe jetzt nicht das Spiel unterbrochen. Aber es fand ich so witzig irgendwie, dass man so Spiele einbaut. Ich bin eh ein krass verspielter Mensch. Ich weiß gar nicht warum, das ist nie verloren gegangen bei mir. Ich habe auch so richtig viel Spielzeug zu Hause, aber jetzt nicht so Lego, sondern so Skateboards, so allen möglichen Kram, Surfboards, halt so Spielzeug, ne? Und wenn man das mehr ins Dating-Game einbauen kann, ist es auf jeden Fall richtig gut. Und das nicht so ernst nehmen auch alles, ne?
Ich möchte noch was fragen. Weil wir in der letzten Folge darüber so geredet haben und uns ein bisschen uneinig waren. Denkst du, Vorspiel braucht zwei Personen mindestens oder könnte ich auch beim Solo-Sex Vorspiel haben? Weil wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn ich quasi alleine was mache, dann kenne ich ja meine Intention. Also ich mache ja nichts so wirklich, ohne zu wissen, wohin es führen soll, so ein bisschen.
Ja, aber man weiß noch nicht, was man sich vorstellt dabei. Man kann auswählen. Man hat ja ganz viele Wege, die man dann beschreiten kann. Man kann sagen, man macht das ohne irgendwelche visuellen Stimuli. Man kann sagen, hey, ich hole mir das und das Bild oder die und die Sache vor. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Man holt sich ja auch selten auf die Freundin oder den Freund einen runter, ne? Oder?
Ja.
Wie würdet ihr das sagen, Jenny, Vicky?
Hä? Wie meinst du,
wenn
dass man, wenn man sich das...
Wenn du Solo-Sex hast, dass du dann denkst du dann an deine Freundin?
Ja.
Immer?
Ja, meistens.
Okay. Meistens, aber wirklich immer?
Also sowas wie 80% oder eher so
20? So ein Dad-Joke, der reinrollt. So, oh, hier muss mal wieder 12 Zehner ein bisschen...
Scratch, scratch. Denkst du dann an irgendwie Situationen,
ja,
wo ihr Sex hattet?
Ja.
Ja, es ist also auch okay, meistens, wenn das nicht so der Fall ist.
Nee, aber wirklich, nee. Also wirklich, ich glaube so 90% ja.
Und
dass
die restlichen 10%?
Da habe ich dann wahrscheinlich vielleicht ein Audio-Porn oder ein Porno.
Aber nie an eine Situation, die dir schon mal passiert ist.
Nein.
Das ist sehr ungewöhnlich.
Wirklich?
Aber ja, es gibt vielleicht diese besonderen, einzigartigen Selbstbefriedigungseinhörner.
Hey, ich
also, ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist.
Ja, erzähl mal.
Es gibt so ein Best-of und das haben viele Männer von bestimmten Sexmomenten, die besonders geil waren. Wenn du jetzt sagst, du guckst keine Pornos, dann ist es so ein Best-of-Film.
So ein kleiner Katalog?
Ja, es ist wie so eine eigene, kleine, private, schmutzige Videosammlung.
Mediathek, ah ja, okay.
Also wirklich mit so VHS-Kassetten. So, verdammt, diese Erinnerung ist nicht zurückgespult.
Also quasi mit vergangenen SexpartnerInnen.
Ja.
Wirklich?
Ja, wenn man keine Pornos guckt.
Aber wie geht's denn dir dabei? Weil ich zum Beispiel, ich kann mich gar nicht mehr an den Sex von meinen ExpartnerInnen erinnern.
Doch, kann ich.
Ja, gut, natürlich die ganzen Standardsachen, da kann man sich nicht mehr dran erinnern.
Aber so gute Erfahrungen...
Also könntest du jetzt eine gute Sache, also eine geile...
Doch, ja, doch.
Okay. Und die wäre in meiner Videosammlung, also meiner
Erfahrung. Und die holst, die kramst du dann raus.
Genau, dann gucke ich, aha, passt den Videorekorder gut.
2016.
Auch wenn du mit dieser Sexpartnerin vielleicht im Schlechten auseinandergegangen bist? Oder
selbst
die
wenn
jetzt
die schon tot ist. Ich habe eine Ex-Freundin, die ist gestorben und selbst mit der.
Wirklich?
Und das ist die Frage, ist das verwerflich? Darf man das noch wieder hochholen oder nicht?
Warum sollte man es nicht wiederholen?
Naja, ist ja eine Erinnerung.
Ja, die lebt weiter.
Ja.
Komischer Moment gerade, ne?
Ja, aber ich finde das sehr spannend. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Sache, wenn du irgendwann mal Nacktbilder teilst mit einer Person, mit der du keine Beziehung mehr hast und die hat die quasi noch und ich habe da nichts mehr mit der zu tun und wenn ich darüber nachdenke...
Die will zurück und löscht die von der Cloud.
Ja, aber...
Dass man die dann noch benutzt?
Nein, und sie und die Person würde die noch benutzen. Fände ich das okay? Habe ich quasi meinen Konsens gegeben? Du darfst immer... keine Ahnung, diese Nacktbilder für immer, immer anschauen oder nur solange wir noch harmonisch miteinander reden, so.
Ja, okay, und dann auch, wie gehst du sicher, dass die Person dann sagt, danke für deine Offenheit, ich habe sie gelöscht?
Nein, ich meine nur so ein Gedankenspiel.
Ja, okay.
Also,
die Illusion der Kontrolle, meinst du?
Ja. Aber zum Beispiel, wie fändest du das zum Beispiel, wenn dein Freund jetzt noch masturbieren würde und dafür nutzt er die Bilder von seiner Ex-Freundin?
Ich würde mich freuen, wenn er masturbieren würde, um ehrlich zu sein. Auch wenn er in seiner Erinnerung die Ex-Freundin ist. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das auch so ein Problem ist. Also ob es quasi Personen gibt, die eben nicht so, wie du jetzt sagst, diese Erinnerung dann nehmen und dann quasi so eine Leere im Kopf haben und deshalb keine Lust mehr haben.
Mhm.
Das ist jetzt zu gezeichnet, mein Szenario.
Hol mich nochmal ab. Ich bin irgendwie gerade irgendwo hängen geblieben, aber nicht.
Also du sagst, dass du quasi so Favorite-Erinnerungen hast, an die du denkst, selbst wenn du nicht mehr irgendwie mit der Ex-Freundin redest oder so, oder mit der Person, mit der du Sex hattest. Und ich frage mich, mein Freund weiß ich gerade nicht, weil er echt wenig masturbiert, bis gar nicht.
Aber frag ihn mal, worauf. Also
ja.
Pornos oder alte Erinnerungen. Mhm. Sehr selten auf Sexerfahrungen, die er mit der aktuellen.
Mhm.
Also, ja, also kann auch sein, dass es da ein paar super geile Momente gab und die gab es 100%. Aber ich erlebe es häufiger in meinem männlichen Freundeskreis, dass sie auf nicht mehr verfügbare Erfahrungen masturbieren als auf.
Wirklich?
Was denkst du, das ist ein Männerding?
Oh mein Gott, das ist wirklich so interessant.
Das ist schwer zu beantworten, weil ich habe jetzt nur die Stichprobe von euch beiden.
Ja, und wir sind,
ja,
glaube
ich,
kein
denn bei dir. An was denkst du dann?
Ja, ich benutze meistens Pornos.
Also denkst du praktisch an fremde Menschen?
Ja.
Also man denkt ja dann auch nicht so an die Menschen, sondern man sieht die Bilder und stimuliert sich über die Augen. Man denkt ja nicht so, oh, wenn ich jetzt bei diesem Porno drehe, wo diese Szene das 13. Mal wiederholt wurde und die alle keinen Bock haben, aber irgendwelchen Substanzen gerade sind, dabei wäre bestimmt super lustig.
Aber naja, vielleicht das Szenario. Vielleicht, es kann ja schon sein, dass man sich so denkt, ich wäre jetzt gerade diese Frau in der fiktiven Szene.
Ja, bei mir reicht schon das Stöhnen. Also mir geht es gar nicht so sehr um das, was da so passiert. Ich mag
einfach
halt,
dass du dir so ein Setting machst.
Ja, genau. Dass ich da nicht weiter drüber nachdenken muss, sondern dann.
Was guckst du dir für Pornos an? So richtig Hardcore-Dinger? So?
Nee.
Natürlich nicht.
Nee, am liebsten tatsächlich Frauen.
Frauen unter Frauen?
Ja. Gerne mehrere.
Okay.
Ja. Irgendwie brauche ich da keinen Mann
mit
dabei.
Mit Strap-on oder ohne?
Ohne.
Okay.
Vicky, du guckst gerade an, als würdest du was Neues lernen.
Nein, ich weiß schon genau, was du für Pornos anschaust. Und du weißt auch genau, was ich für Pornos anschaue.
Pornos.
Ganz richtig. Ja, interessant. Also das schockt mich jetzt wirklich, dass ich anscheinend ein Masturbationseinhorn bin.
Ja, vielleicht kriegt ihr jetzt auch viele Zuschriften, dass die Leute sagen, ich masturbiere auch nur auf meinen aktuellen Partner, Partnerin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da draußen ein paar Leute sind, die vielleicht jetzt in diesem Moment masturbieren. Und nicht an ihren Partner, ihren aktuellen denken.
Mhm. Wir werden das auf jeden Fall nochmal erforschen mit Menschen, die wir kennen.
Mhm.
Das interessiert mich tatsächlich
sehr. Das interessiert mich auch sehr. Krass. Crazy.
Ich habe meine wichtigsten Fragen tatsächlich gestellt. Ich habe ja diesen Monat eher die Challenge, mich darum zu kümmern, wie man Vorspiel in die Masturbation integrieren kann.
Mhm.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Wirklich ein wichtiges Thema, vor allem für Männer, die immer gleich masturbieren und sich wundern, warum sie zum Beispiel Erektionsstörungen haben.
Mhm.
Weil dann ist das ein ganz, ganz gelernter Mechanismus, auch ein ganz gelernter Stimuli, den die immer wieder brauchen. Und wenn ich so eine richtige Faust mache, ist das ja viel, viel enger und viel, viel härter, als wenn ich anderen Verkehr habe, ne? Penetrationssex mit einer Frau. Und die müssen erstmal wieder lernen, auf diese sachteren Berührungen klarzukommen und das auch als wirklichen Stimuli wahrzunehmen. Also die müssen wieder ein neues Körpergefühl entwickeln. Das ist dann ein Umlernen wieder. Weil alles, was wir lernen, müssen wir auch wieder verlernen. Und wir erwarten manchmal in der Psychologie, und das ist so ein großes Ding, ich hab's verstanden, jetzt kann ich's auch sofort alles ändern. Verstehen ist halt nur der kleine Part. Verstehen ist einmal irgendwie Licht ins Dunkle zu bringen und dann müssen wir halt in diesem Raum uns bewegen, um ein neues Verhalten zu erlernen.
Ja, wichtiger Punkt. Also ich glaube, man hat halt so seine feste Routine und bricht da selten aus.
Ja.
Und deshalb finde ich spannend, das einmal anders zu machen diesen Monat. Also für mich würde das zum Beispiel bedeuten, Pornos wegzulassen, weil das ist so mein normales Ding.
Und an den aktuellen Freund denken.
Jo, das ist mein Setting. Genau.
Mhm. Dazu auch, wir hatten einmal eine Episode auch über Solo-Sex mit Jonas Ems. Und der hat auch darüber berichtet, dass er falsch masturbiert hat und sich das dann praktisch wieder neu lernen musste. Tatsächlich mit einer Sexpuppe, also nur so einem Unterkörperteil.
Achso, ich dachte, er hat so die tote Hand genommen und dann so an seinem
Nee, nur so ein unterer Teil, was irgendwie genauso absurd eigentlich ist, aber nicht verwerflich natürlich.
Und alles ist nicht verwerflich.
Ja,
die Klammer ist ein bisschen weit.
Verallgemeinern kann man es nicht. Und das dann praktisch neu erlernen musste, weil er nämlich beim penetrativen Sex, wie du schon gesagt hast, nämlich nicht zum Orgasmus kommen konnte, weil er das irgendwie sich anders antrainiert hat oder so.
Und vor allem da auch mal ein bisschen Geschwindigkeit aus der Sache zu nehmen. Manche denken ja irgendwie, sie müssten Rammler sein oder empfinden auch nur was, wenn sie so hardcore schnell rammeln. Weil wir das sehr häufig, überhäufig im Pornos sehen, ne? Ja. Diesen Rammelsex, diesen. Und alle sind super, super am Stöhnen und allen gefällt es, dabei wollen die einfach nur, dass die Uhr sich runterdreht und dass der Dreh endlich vorbei ist. Also klar, das ist auch okay und kann auch eine Spielart sein, aber eben auch das andere zu können und zu wissen, auch das ist irgendwie was ich empfinden kann. Und bei langsamem Sex kann es auch sein, dass die Gefühle super unangenehm sind, die da aufkommen, weil da häufig mehr Intimität aufkommt und manche halten eben diese Intimität nicht aus. Ne? Eigentlich ist man ja in einer super intimen Lage, aber manche wollen eben diese Intimität eigentlich gar nicht beim Sex, sondern die wollen abreiben und dann
Performance, ja,
rausgehen aus der Situation.
Ich fand es auch so interessant, was du vorhin gesagt hast, dass du, wenn du mit verschiedenen Frauen Sex hattest, dass du es immer neu erlebt hast. Also, dass die irgendwie andere Bedürfnisse haben oder irgendwie was anderes mögen. Und ich hatte ja mit allen Geschlechtern bisher Sex. Und bei mir war das so, dass ich erst vermehrt Sex mit Männern hatte. Und da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, das ist wirklich Schema F. Es ist so, du weißt genau den Ablauf, du kannst dich irgendwie gefühlt drauf vorbereiten. Du weißt, dass erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Mhm. Dann ist fertig. Wenn er dann noch irgendwie sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat, dass es auch eine Lust bei dem anderen Geschlecht gibt, dann wird auch die Klitoris mal angeschaut, wenn nicht, dann auch nicht. Und als ich dann angefangen habe, Sex mit Frauen zu haben, habe ich das erste Mal gemerkt, oh shit, ich kann mich überhaupt nicht drauf vorbereiten. Und man ist so wirklich, jede Vulva-Vagina ist so gefühlt komplett anders und so auch die Bedürfnisse sind anders, die Kommunikation ist anders. Also viel, ich würde nicht sagen komplex, aber einfach viel unterschiedlicher als bei einem Mann.
Weibliche Lust ist viel komplexer als die männliche. Also
aber irgendwie komplex hört sich so ein bisschen negativ an, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, Männer sind häufig auch so sozialisiert, dass sie denken, okay, ich muss performen, ich muss das abliefern. Vielleicht auch ein bisschen egoistischer sozialisiert, ne? Einige, dass sie denken, okay, meine Bedürfnisse und dann ist auch gut. Und ja, ich glaube, wir können da alle unsere Perspektive ein bisschen öffnen.
Mhm. Es geht ja auch viel so ein bisschen um Fallen lassen. Mhm. Und das ist ja auch vielleicht das, wo das Vorspiel hinführen könnte, auch ohne das jetzt da jetzt wieder zielorientiert zu sein, aber eigentlich Vorspiel, dass man dann auch so ein bisschen eigentlich so alles abwirft und sich dann drauf einlässt auf den Moment.
Ja, und wenn du das in Verbindung mit Männlichkeit bringst, dann erlebe ich es häufiger bei Männern, dass sie ein Problem haben mit Fallen lassen. Mhm. Weil Fallen lassen heißt ja auch, meine Verletzlichkeit zu zeigen, sich zu öffnen, zu sagen, hey, ich habe all diese Gefühle, die auch Verletzlichkeit ausmachen, Traurigkeit, Scham und kann das auch zulassen. Und ich glaube, einige Männer sind so sozialisiert, dass sie das eben nicht zulassen können. Ne? Wenn du immer gesagt bekommst, so, du musst dich durchsetzen, du musst irgendwie der Harte im Garten sein, du musst irgendwie, ein Ritter kennt keinen Schmerz, dann machst du diese Gefühlspalette nicht auf und die fehlt dir dann wiederum in Momenten, wo es eigentlich genau diese Verletzlichkeit braucht, in Beziehung und eben manchmal auch im Vorspiel und in unsicheren Momenten, dass du nicht dein Schema F abfährst und sagst so, oh ja, die rammel ich jetzt mal ordentlich durch und dann lege ich mich schlafen und ja, ob die Lust hat oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, sondern das braucht's denn. A, kannst du es sonst nicht bei dem Partner lesen und bei dir selber ja auch nicht zulassen.
Ist ja auch immer so die Frage, warum hast du Sex? Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch dieses, am nächsten Tag sage ich dann meinen Jungs, oh, ich habe die richtig gut durchgenommen. Und eigentlich hat man viel mehr dafür Sex, als
für den eigentlichen Moment,
intim zu sein. Das ist ja auch so alles so ein bisschen dieses toxische Männlichkeit, dieses Stichwort. Was auch interessant ist, ist, dass das tatsächlich auch in lesbischen Beziehungen vorkommen kann oder auch bei Transpersonen oder non-binären Personen. Denn auch da, wenn zum Beispiel eine Person jetzt zum Beispiel als lesbische Person ein bisschen mehr Mask ist, also maskuliner, dann eignen die Personen sich teilweise auch so ein bisschen diese Aspekte von toxischer Männlichkeit an. Das heißt, dass die plötzlich auch so ganz performance-getrieben sind, auch so viel sich nicht fallen lassen wollen, weil das ja auch wieder so ein bisschen ja so sensibel ist, also weich, also eher weiblich. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur bei Männern der Fall, sondern allgemein eher der Begriff Männlichkeit oder...
Ja, ich glaube, toxisch wird es immer dann, wenn man nichts anderes kann außer das. Und wenn das Programm F ist. Ich glaube, es ist voll okay, wenn Leute Bock haben auf einen dominanten Partner und das auch machen und auch ausleben. Und das Problem, glaube ich, fängt immer dann an, wenn ich nur das kann, wenn das so ein Muster ist, was abfährt und wenn ich eben die anderen Facetten in meinem Leben nicht zulassen kann. Ich glaube, ja, das kippt auch manchmal um. Ich finde es voll okay, wenn manche eben Bock haben auf diesen dominanten Sex, habe ich auch manchmal. Aber eben nur das zu können, dann fängt es an, toxisch zu werden.
Oder vielleicht auch, wenn das von einem erwartet wird. Also oft gibt es ja zum Beispiel auch Frauen, also ob in Männerbeziehungen oder eben, was ich gerade beschrieben habe, mit lesbischen Beziehungen, dass dann das nicht toleriert wird, wenn dann der Mann oder die Person weich ist oder sensibel ist. Und dadurch ist es ja auch so ein bisschen ein Kreislauf.
Es sind ja auch Stereotypen, die du einfach aufschnappst, die dir in der Gesellschaft gezeigt werden. Also egal, wie du dich jetzt identifizierst, wenn du jetzt denkst, du bist eine lesbische Person und brauchst irgendwo so maskuline Elemente, dann wird dir das ja in Pornos auch negativ vorgelebt, wenn du jetzt Mainstream-Pornos schaust oder was auch immer. Also ich kann schon verstehen, woher sie diese Vorstellung bekommen.
Ja, beziehungsweise es gibt ja auch die Fälle, dass, sagen wir mal, eine mehr weibliche lesbische Person kann auch davon ausgehen, dass die maskulin erscheinende lesbische Person dann diese Attribute auch erfüllen muss, obwohl die Person vielleicht das einfach nur im Style widerspiegelt und dann gar nicht unbedingt den Charakter widerspiegeln muss. Also ich glaube, diese Stereotype, die halten ja auch irgendwie alle aufrecht. Mhm. Deswegen ist es ja auch so schwierig, sie zu lösen.
Wow, wir sind ganz tief eingetaucht.
Auf jeden Fall. Also
Vorspiel, was halten wir fest? Was braucht's?
Was braucht's?
Was braucht's?
Ich glaube, den richtigen Moment im Alltag oder vielmehr den zu schaffen, bewusst dafür und raus aus der Routine. Mhm. Ist das, was ich auf jeden Fall für mich mitnehme und für meine Beziehung?
Ich bin immer für eine Anbindung zu den eigenen Gefühlen und zu den Gefühlen von anderen Menschen. Wenn wir da mehr rankommen, dann glaube ich, müssen wir weniger nach unserer Vorstellung leben und können mehr in den Moment eintauchen. Und das ist immer wertvoll.
Mhm. Finde ich ein gutes Schlusswort eigentlich. Für mich, was ich noch mitnehmen würde, ist das Vorspiel schon nach dem Sex beginnt. Das fand ich sehr toll, dass du das gesagt hast. Zum Abschluss, möchtest du uns noch von deinem neuesten Buch erzählen?
Ja, hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Nämlich, es heißt ja auch, fühl dich ganz. Also, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. All unsere Emotionen und für mich hat sich mein Leben ganz krass verändert, seitdem ich das immer mehr integriere in meinen Alltag. Und ich kann andere Menschen besser verstehen, ich kann mich selber besser verstehen. Und ich würde auch sagen, dass ich eine andere Lebensqualität erfahren habe. Ich bin ganz lange Zeit richtig durch mein Leben gerast. Also ich meine, ich muss nach diesem Termin hier schnell weg. Meine Tochter aus der Kita abholen, ihr werdet mich gleich blitzen sehen. Also nicht immer nur ruhig, aber am Ende sind das die drei wichtigsten Sachen, die wir haben. Die Beziehung zu uns selber, die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zu der Welt um uns herum. Und die erfahren wir durch unsere Gefühle. Und wie wir einen Zugang zu all unseren Gefühlen bekommen, das steht in dem Buch. Und für mich war es eine super wertvolle Reise, die ich da teile, in Fühl dich ganz.
Danke. Sehr schön. Ein Gewinnspiel gibt es auch auf Social Media bei uns, by the way.
Sehr gut.
Perfekt.
Ja, perfekt. Danke dir.
Ja, hat Spaß
gemacht. Für all deine Insights.
Sehr, sehr gerne.
Dann
darfst du flitzen.
Ja, du hast los.
Danke. Dann ciao, ciao.